Wir wollen miteinander ein paar Gedanken aus dem letzten Tag vom Leben vom Herrn Jesus auf dieser Erde anschauen. Und ich will gerade dort einhängen beim Abendmahl, wo wir da miteinander angeschaut haben, aus dem Lukas-Evangelium. Der Herr Jesus ist dort mit seinen Jüngern irgendwann in einem Saal in Jerusalem zusammengekommen und er hat zuerst zwei vorausgeschickt, das vorzubereiten. Und diesen zwei hat er einen speziellen Auftrag gegeben. Er hat ihnen einen Mann beschrieben, den sie werden treffen mit einem Krug auf dem Kopf oben und der wird ihnen Anweisungen geben. Und jetzt hat gerade im letzten Ideaspektrum der Professor Armin Baum einen interessanten Gedanken darüber geschrieben. Er sagt, der Judas, und das ist aus dem Markus-Evangelium rausgenommen, ist vorher mit den führenden Köpfen übereingekommen, dass er Jesus wird verraten. Und dann hat er einfach Gelegenheit gesucht, um ihn nachher zu verraten, um ihm zu sagen, wo sie ihn können, gefangen nehmen, ohne dass es einen Volksaufstand gibt. Das hat irgendwo etwas im Versteckten müssen passieren, nicht unter dem Volk. Und von dem her gesehen hat der Herr Jesus denen zwei die Anweisung müssen geben, dass der Judas nicht gewusst hat, wo sie zusammenkommen. Und dann ist er mitgekommen, das Abendmahl, und hat erst nachher können sagen, wo sie jetzt hergehen, weil sie an dem Ort etliche Mal sind, im Garten Gethsemane. Das ist für mich noch ein interessanter Gedanke und es gehört mit zum Leiden vom Herrn Jesus. Ein Bereich, jemanden an seiner Seite zu haben, wo man weiss, er betrügt und am Schluss wird er mich verraten. Und die Jünger haben bis zum Schluss nichts gemerkt, dass er ihn anders behandelt hat, wie die anderen Jünger. Weil die Frage war, Herr, bin ich's? Das ist für mich eindrücklich. Wenn wir jetzt zum Passalam kommen, der Herr Jesus, der gekreuzigt worden ist, möchte ich da auch einmal eine Begebenheit oder eine Bewandtnis vorne anschicken, wo man auch nicht gerade so offensichtlich sieht und gleich ist es immer so stattgefunden. Wir wissen, wir kennen die Geschichte im Mose, im 2. Mose 12, wo der Mose im Auftrag Gottes das Passalam eingesetzt hat. Und der Herr Jesus hat ja die zwei Jünger vorausgeschickt und hat gesagt, sie sollen das Passalam vorbereiten. Und dann hat er es umgewechselt nachher ins Abendmahl, wie wir es jetzt gelesen haben. Und nachher ist in der ganzen Geschichte, in der jüdischen Geschichte bis zu seinem Tod, sind die Passalämmer immer von Priestern begutachtet worden und freigegeben worden. Das heisst, sie sind angeschaut worden und gesagt, mal, das ist genehm. Und darum ist ja der Handel nachher passiert, dass sie denen die Lamm verkauft haben. Und jetzt meine Frage in die Runde, ist der Herr Jesus als letztes Passalam von den Priestern, von einem verantwortlich auch begutachtet worden und als gut befunden? Oder hat das bei ihm nicht mehr gepasst, hat das nicht mehr gestimmt? Jetzt können wir Ja und Nein sagen. Was nicht so offensichtlich ist, aber was sehr eindrücklich ist, ein Priester, der seine Eltern, Vater und Mutter auf den Stamm Aaron zurückzuführen sind, hat ihn begutachtet. Der Johannes der Täufer. Und er hat ihm gesagt, oder über ihn gesagt, als er gekommen ist, öffentlich auftreten, hat er gesagt, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Und damit hat er die alttestamentliche, darf ich sagen, Pflicht, Gepflogenheit übernommen und hat das bereits im Voraus über den Herr Jesus so ausgesagt, egal wie es nachher gekommen ist. Ist für mich eindrücklich, wie da die Bibel in sich schlüssig ist, wie alles stimmt. Jetzt wollen wir miteinander im Johannes 18 die ersten 11 Verse anschauen. Johannes 18, 1 bis 11. Als Jesus das geredet hatte, ging er hinaus mit seinen Jüngern über den Bach Kidron. Da war ein Garten, in den ging Jesus und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, kannte den Ort auch, denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Als nun Judas die Schar der Soldaten mit sich genommen hatte und Knechte von den Hohepriestern und Pharisäern, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und Waffen. Da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus von Nazareth. Er sprach zu ihnen, ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stand auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sagte,
ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie abermals, wen sucht ihr? Sie aber sprachen, Jesus von Nazareth. Jesus antwortete, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Sucht ihr mich, so lasst diese gehen. Damit sollte das Wort erfüllt werden, das er gesagt hatte, ich habe keinen von ihnen verloren, die du mir gegeben hast. Simon Petrus aber hatte ein Schwert und zog es und schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus, steck dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat?
Wir wollen miteinander in diesem Zusammenhang ein paar Lichtstrahlen von der Herrlichkeit Gottes auf seinem letzten Lebensabschnitt anschauen. Und einer von den Lichtstrahlen, die wir hier sehen, ist in diesen ganz kurzen Worten, wo er gegenüber dieser Räuberschar, wenn ich jetzt das so grob darf, sagen, die Soldaten und die Abgesandten der Schriftgelehrten und die Pharisäer, die ihn hätten gefangen nehmen sollen, wo er sie fragt, wen sucht er? Und sie sagen, Jesus von Nazareth. Und er sagt, ich bin's. Was ist passiert? Die sind alle umgekehrt vor ihm, zu Boden mitten. Die Fackeln sind umgeflogen, die Lampen sind umgeflogen, die Waffen sind umgeflogen und die sind alle dort gelegen. Stellen wir uns das vor. Ist das nicht ein Lichtstrahl von der göttlichen Herrlichkeit, der zu dem Sätzchen aus, zu seinem Ich bin's, rausgeredet hat? Als er sich an Mose vorgestellt hat und dort gesagt, ich bin, der ich bin oder ich werde sein, der ich sein werde, das heisst der Name Yahweh. Und auch da wieder ist er ihnen begegnet im Namen Gottes. Sagt, ich bin. Und die Autorität, die Macht, die dort in dem Namen gelegen ist, tut mich immer wieder beeindrucken. Und er ist durch seinen Tod unser Brüder geworden. Er hat uns den Himmel aufgetan. Stellen wir uns das vor. Dürfen wir da nicht getrost, auch in der heutigen Zeit, wo es ringsum immer dunkler wird, mit unseren Kindern, mit unseren Enkeln unterwegs sein, getrost im Wissen, wir haben den Ich Bin bei uns, der uns vermag zu bewahren und der nichts an uns anlassen kann, der nicht an ihm vorbeigegangen ist. Ich will bei diesem Sätzchen nochmals stillstehen. Er geht auch heute durch die Reihe und tut sich dir vorstellen, fragt dich selber, wen suchst du? Was suchst du? Wo suchst du? Und wenn du auch sagst, ich suche Jesus von Nazareth, dann sagt er, ich bin's. Und bei ihm ist Frieden, bei ihm ist Ruhe. Er hat für dich und für mich, für jedes, was heute Morgen da ist, hat er eine ewige Erlösung vollbracht. Wie wir es bereits im Abendmahl erinnert worden sind und gefeiert haben. Stellen wir uns das vor. Ich bin, sagt er heute zu dir, und die Frage ist, willst du ihn annehmen? Hast du ihn angenommen? Er hat für deine Sünden gezahlt, für deine Schuld gezahlt. Du hast heute die Möglichkeit, am Liebeswerben Gottes mit dem Ja entgegenzutreten. Du kannst ihn heute noch abweisen und irgendwann kommt der Moment, wo es zu spät wird sein. Und dann wird er dir nicht mehr als Freund entgegentreten, sondern als Richter. Das zweite Lichtstrahl, den wir da drin sehen, ist für mich auch eindrücklich. Wo die Jünger wieder die Bande wieder aufgestanden ist und wieder ihm gegenüberstehend, fragt er sie nochmal, wen suchen ihr? Und da sagt Jesus von Nazareth. Und da sagt er, ich habe bereits gesagt, dass ich es bin. Aber dann lönnt die anderen gehen. Und damit hat er auf seine Jünger gezeigt und hat ihnen einen Freipass gegeben. Der eigentlich bereits in Anführungszeichen gefangen ist, hat die Führung übernommen und sagt, was im Moment abgeht jetzt da. Er tut denen sagen, was jetzt läuft. Stellen wir uns das vor. Er hat da wieder seine Macht, seine Autorität. Und jetzt könnten wir die ganze Kirchengeschichte durchgehen. Wir können in der Apostelgeschichte anfangen und sehen dort bei einem Jakobus und mit dem Petrus. Der Jakobus ist im Gefängnis umgebracht worden und beim Petrus, ihn hat er weiter brauchen als spezielles Werkzeug, ihn hat er durch außergewöhnliche Macht zum Gefängnis herausgeführt. Also der Herr Jesus hat über jedem Leben immer wieder gesagt, da lasst den gehen. Für ihn ist der Moment noch nicht gekommen. Er hat noch eine Aufgabe. Und wenn er das über dies oder mein Leben nicht mehr sagt, dann dürfen wir wissen, dann haben wir die Aufgabe, die er uns zudenkt, hat erfüllt. Und wenn er uns aber noch da gelassen hat, sind wir mit der Aufgabe noch nicht ganz fertig. Dann werden wir die noch fertig machen, die er uns gedacht hat. Sucht ihr mich, so lasst diese gehen. Der Prophet Jesaja sagt im 54. Kapitel, Vers 10, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Und im Lukas 21, 18 sagt er, dass kein Haar von unserem Haupt soll fallen, das er nicht zugelassen hat. Das gehört mit da drin rein, wo er die Führung übernimmt, auch in der schwierigsten, in der heikligsten Situation. Ich möchte nochmal zurückgehen in den Garten Gethsemane. Gethsemane, wo da nicht mit Wort erwähnt ist, aber in den anderen drei Evangelien, in den synoptischen, ist überall Gethsemane erwähnt und das heisst Ölpresse oder Öl auspressen. Und der Herr Jesus hat dort sein Leiden auf ganz spezielle Art angefangen. Er ist dort im Gebet versunken gewesen und wir haben es auch bereits angetönt gehört. Er hat dreimal bittet Gott, dass der Kelch an ihm vorbeiging. Und dann hat er aber gesagt, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und der Hebräer tut uns dort etwas von dem Kampf zeigen, den er hatte, der bis zum Äußersten gegangen ist, wo ganz hart und brutal war, wo er er steht mit Weinen, mit Seufzen, mit Schreien, hat er zu Gott geschrien im Hebräer. Er bringt es jetzt sehr schön auf den Punkt und hat dann ist von Gott erhört worden. Und da ist die Annahme da, dass er bereits im Garten Gethsemane einen Todeskampf gekämpft hat, wo der Feind ihn allenfalls hat wollen umbringen, dass der Lösung nicht könnte vollbracht werden. Und er hat es dort mit Gottes Hilfe gestärkt, hat es können durchstehen, dass er am Kreuz nachher für uns gestorben ist. Ein anderer Gedanke, der mir auch wichtig ist, und auch in Gethsemane bei dieser Bitte vielleicht mit drin war, dass er dort den Vater gebeten hat, den Kelch an ihm vorbeilassen zu gehen von der Gottverlassenheit. Er hat gewusst, in dem Moment, wo ich mit der Sünde vom Volk ans Kreuz zugehe, wird Gott von mir wegschauen. Er, der eine innige Beziehung hatte mit dem Vater, das können wir nicht nachvollziehen. Wir haben keins in so einer tiefen Beziehung, wie er mit dem Vater hatte. Und er hat gewusst, dann wird der Vater von mir wegschauen und es wird äußerste Finsternis sein. Aber auch das hat er für uns alle erduldet. Er ist den Weg gegangen. Er hat den Weg müssen gehen. Jetzt aber nochmal im Garten Gethsemane. Er hat sich aufs Weitere im Gebet vorbereitet. Und er hat das bei den Jüngern auch gewünscht. Darum ist er die drei wieder wecken und hat gesagt, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir beten. Und dann ist er wieder gegangen und sie haben wieder weiter geschlafen. Jetzt, ich bin der Letzte, der auf die jüngeren Steine rührt. Ich weiss manchmal, wie es Mühe im Bett ist, die Wach zu haben. Dann gibt es nichts anderes, wie der Aufstand geht duschen und dann ist man wach. Und da die Jünger, die haben geschlafen. Das heisst, der Herr Jesus hat sich aufs Kommende vorbereitet und wenn ich jetzt böse bin, ist der Petrus auch aufs Kommende vorbereitet gewesen. Und das ist jetzt der nächste Lichtstrahl, den ich hier aufzeigen will. Der steht im Lukas 49, 50. Als aber die um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Und einer von ihnen zog und schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Bevor Jesus antworten konnte, hat der Petrus sein Schwert gezogen und hat zugeschlagen. Jetzt denke ich, es ist uns allen klar, dass er dem Kriegsknecht nicht nur das rechte Ohr abzwicken wollte. Er hat ihm den Schädel spalten. Aber er konnte mit dem Kopf ausweichen und dann hat er nur noch das Ohr verrutscht und hat ihm das abzwickt. Einerseits hat dort bereits im Vorfeld schon Gott wieder die Hand ein bisschen drüber gehabt. Und dann hat Jesus dort eingegriffen und gesagt, steck dein Schwert ein, soll ich den Kelch nicht trinken, den er mir gegeben hat. Der Leideskelch. Jetzt, was wollte ich mit dem sagen? Der Herr Jesus ist in einer Ruhe, in einer Sachlichkeit, zielbewusst denen entgegentreten. Und der Petrus war von der Situation überfordert gewesen. Und im Moment hat er einfach fleischlich gehandelt, emotionell gehandelt und hat etwas gemacht. Wie schnell neigen wir manchmal dazu, dass wir es gleich machen? Wir sind von einer Situation überfordert, vielleicht auch, weil wir sie nicht im Gebet vorbereitet haben. Wir haben am Morgen nicht mehr Zeit gehabt, um stille Zeit zu machen oder ganz kurz und sind unvorbereitet in den Alltag gegangen. Und dann passiert genau das. Statt dass wir geistlich handeln oder dass ich geistlich handle, habe ich fleischlich gehandelt und es ist Schatten entstanden. Und jetzt möchte ich bei dem Schatten dann noch einen Moment stehen bleiben, aber auch da sehen wir wieder, wie Jesus alles im Griff hatte. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Lichtstrahl, wo er sagt, im Vers 51, lass ab, nicht weiter. Und dann hat der andere Schwert eingesteckt und nachher nimmt der Herr Jesus Ohr. Und das ist seine letzte Handlung mit der Hand, die frei ist, die nicht gebunden ist und macht mit der Hand, die er nur Gutes gemacht hat, das letzte Gute. Er tut dem Kriegsknecht das Ohr wieder her und das ist wieder angewachsen. Ich habe mich im Moment versucht, in den Kriegsknecht zu versetzen. Ich komme im Auftrag, den anderen gefangen zu nehmen. Und jetzt passiert mir das. Könnt ihr euch vorstellen, das Spannungsfeld, das in dem Mann innen war, der das ausgelöst hat, in dem Soldat. Einerseits muss er sagen, wir wollen da einen gefangen nehmen, der viel grösser ist und viel mehr kann wieder wir alle. Zuerst sind wir alle vor ihm runtergefallen, wie vom Blitz getroffen, und jetzt macht er mir das Ohr wieder her. Der Herr Jesus hätte zu ihm können sagen, jetzt hast du von ein bisschen Anteil, der Rest kommt dann noch für dein Dreckhandeln, was du da machst, gegenüber einem Gerechten. Er tut nichts so. Gar nichts. Kein Wort. Er tut bis im letzten Moment, versucht er sein Vis-à-vis mit Liebe zu gewinnen. Ist für mich eindrücklich. Und jetzt möchte ich da zwei Aspekte in den Raum stellen. Vielleicht ist mir durch mein Handeln, dir durch dein Handeln, das Gleiche passiert. Dass wir an einem Mitmensch das Ohr abgeschlagen haben, wenn ich es jetzt mit diesen Worten sage, und er nicht mehr auf die Stimme Gottes hören kann. Weil ich mich so verhalten habe, dass ihm etwas im Weg ist. Dass er muss sagen, wenn das ein Christ ist, dann werde ich nie zu den Christen gehen. Dann will ich nicht zu denen gehören. Und dann da jemanden zu haben, wo wir ihm das herlegen dürfen, dem Herr Jesus könnte sagen, es tut mir leid. Ich habe mich da wirklich falsch verhalten. Kannst du nicht den Schaden wieder gut machen? Und der Herr Jesus wird den Schaden wieder gut machen. Oder vielleicht ist mein Ohr selber abgeschlagen durch irgendetwas, durch ein Fehlverhalten oder irgendetwas, dass ich nicht mehr richtig auf die Stimme vom Herr Jesus hören kann. Es ist wie zu. Dann darf ich jetzt zu ihm kommen und darf ihn bitten, Herr Jesus, heil mein Ohr wieder. Dass es so, wie es im Jesaja 50 steht, Vers 4, Gott, der Herr hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich weiß, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Und dann kommt's, alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Das ist das Ziel Gottes. Dass wir offene Ohren haben, mit ihm und für ihn dürfen unterwegs sein. Nachher am Schluss sehen wir in dem Abschnitt noch das freimütige Zeugnis, wo er im Grunde genommen sagt, mein Leben kann niemand von mir nehmen. Wenn der Moment nicht vorher gekommen wäre gewesen, hätte die können machen, was sie wollen. Es wäre Feuer vom Himmel gefallen oder irgendetwas. Sie hätte der Herr Jesus nicht können gefangen nehmen. Und darum sagt er, das ist euer Moment jetzt. Jetzt kommt die Stunde, wo das Ganze seinen Lauf wird nehmen. Auch das ist für mich wieder eindrücklich. Wenn er mit der Allmacht, mit der Grösse Gottes an den letzten Wegabschnitt in der göttlichen Kraft geht, im Vertrauen, dass er jetzt bald am Ziel wird sein. Niemand nimmt sein Leben von mir, sagt er im Johannes 10, 18, sondern ich lasse es selber. Er hat sich freiwillig dahingegeben für uns, für jedes Einzelne. Ich habe mit der Bassalams-Geschichte angefangen und ich möchte mit einem Vergleich diesbezüglich abschliessen. Beim Bassalam, wo das getötet worden ist, haben sie mit dem Blut Sachen machen müssen. Sie mussten also Türpfosten streichen. Wie haben Sie, wenn wir die drei Punkte, die Sie gemacht haben, wenn wir die miteinander verbinden, was gibt das für ein Figürli? Rechts einen, links einen Schlag und oben einen Schlag. Und wenn wir die miteinander verbinden, gibt das für mich ein Dreieck mit dem Pfeil nach oben. Ein Dreieck, das nach oben weist, zu Gott. Der Mensch hat da gemacht, was er konnte, mit dem Blut vom Lamm, und hat damit auf Gott gezeigt und auf Gott geschaut, im Wissen, dass jetzt das göttliche Gericht an ihm vorbeigeht, weil er gehorsam war und das Lamm für ihn gestorben ist. 1500 Jahre später ist das letzte Lamm geschlachtet worden. Und wenn wir jetzt die Blutpunkte anschauen, die dort festgemacht worden sind, am Holz, wie hat das ausgesehen? Einer oben, einen oben und einen unten. Und wenn wir die wieder miteinander verbinden, haben wir das Dreieck, das nach unten zeigt, das nach unten deutet. Das heisst, jetzt hat Gott sein Opfer gespendet, sein Sohn, und hat uns gezeigt, ich habe euch mit mir versöhnt. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter vom messianisch gläubigen Juden Jonathan Kahn, der das so aufgezeigt hat. Und mir gefällt der Gedanke, weil ja dort drüber grosse Diskussionen sind. Ist das Israel-Wappen, der David-Stern, ist der okkult oder ist er nicht okkult? Und ich habe manches Buch daheim, wo auf B-Seiten das belegen. Der eine sagt, ist alles okkult von Babylon. Und der andere sagt, ist gar nicht okkult, ist vom David. Und er tut jetzt das so sagen. Er sagt, wenn man die zwei Dreiecke aufeinander stößt, beide Symbol mit Blut, und dann gibt das den David-Stern. Also da hat er eine tiefe Beziehung, eine tiefe Verbindung, und die gefällt mir. Und darum wollen wir auch für Israel weiterbeten in dieser Zeit, dass sie das Passalam, das sie auch heute Abend wieder werden feiern werden, dass sie das erkennen. Dass sie erkennen, was der Herr Jesus für sie da hat. Aber auch wir wollen dankbar sein. Wir können nicht genug danken für die Lichtstrahlen, die auch im letzten, im dunkelsten Abschnitt von seinem Leben uns noch entgegenleuchtet und uns einfach seine Grösse, seine Allmacht und zeigen. Wir wollen noch beten miteinander. Herr Jesus, wir stehen anbetend, wir stehen dankend vor dir für den Weg, den du gegangen bist vor bald 2000 Jahren. Wo du nicht zurückgeschreckt bist, auch am Schluss der schwierigste Weg und der schmachvolle Weg, bis ans Kreuz zu gehen. Und du hast dort für meine, für unsere Sünde hast du gezahlt. Du hast alles mit dir ans Kreuz zugenommen. Und du hast unsere ewige Erlösung vollbracht. Ganz herzlichen Dank, Herr Jesus. Und danke, dass du nicht im Grab geblieben bist, sondern dass du durch den Vater auferweckt bist und heute als unser Fürsprecher in der Gegenwart Gottes bist. Danke, dass du jedes segnest, auch den Morgen, auch wenn wir jetzt wieder auseinandergehen. Du tust jedes begleiten in diesen Ostertagen und du lässt uns dein Wort immer tiefer erkennen und noch tiefer einsehen. Dass unsere Liebe zu dir immer grösser werden darf und deiner Liebe zu uns immer ähnlicher. Segne du jedes. Amen.